Moin, moin Leute und ganz herzlich willkommen bei Folge 76a von Fensterplatz. Felix und ich sind heute zu Gast in Hildesheim bei Moritz. Moritz gehört die Skyfox Maintenance. Er hat eine Ausbildung im Bereich Luftfahrtelektronik und er erzählt uns heute ein bisschen was über die Flugzeugwartung und was man allgemein über die technische Seite im Flugbetrieb wissen sollte. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo aus Hildesheim. Hier sind wir wieder. Die zwei Fs. Und heute haben wir noch Verstärkung dabei. Moritz ist nämlich hier. Oder beziehungsweise wir sind bei Moritz.
Hallo. Hallo Felix, hallo Flo.
Ja, wir haben es bestimmt schon angekündigt, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das Vorgeplänkel wird, aber ich gehe mal davon aus, wir haben schon gesagt, worum es hier geht. Also wir sind bei Moritz. Moritz steht uns nämlich heute Rede und Antwort. Moritz ist nämlich gelernter Techniker, gell?
In Österreich tatsächlich sogar anerkannter Flugzeugtechniker und in Deutschland der Fluggerätelektroniker.
Siehst du, seht ihr, genau. Und deswegen sind wir nämlich heute hier, weil wir dachten, wir machen ja immer so ein bisschen ne, Berufsbild und Fluglotse waren jetzt schon hier und diverse andere Leute. Und jetzt wird's auch mal Zeit, dass mal die Leute hinterm Schraubenschlüssel zu Wort kommen. Und ja, deswegen, Moritz, herzlichen Dank erstmal, dass wir...
Ich meine, du hast ja regelmäßig irgendwelche technischen Fragen und ständig muss man die per Instagram beantworten.
So, so ist das, ja.
Wenn ich nicht weiß, sie mal live mit in den Podcast.
Ja, wenn ich nicht weiß, ob es jetzt der 12er oder 14er Schlüssel ist oder die Muffe wieder auf die Mutter kommt, keine Ahnung, beim 320, da wird geklöppelt ohne Ende, ist ja alles nur noch digital, sage ich dir. Alles nur noch digital.
Aber unsere Arbeit ist und bleibt analog.
Siehst du, wem erzähle ich das? Bevor jetzt hier nur Scheiße labern, würde ich dich einmal bitten, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, dass die anderen Leute auch wissen, wer hier so viel Quatsch von sich gibt. Spaß.
Ja, also mein Name ist Moritz, ich bin ja Geschäftsführer eines Wartungsbetriebes aus Hildesheim. Im Großteil beschäftigen wir uns mit Luftfahrzeugen bis 5,7 Tonnen. Einmotorig, zweimotorig, Turbine, Kolbentriebwerk. Hab das Ganze allerdings auch mal bei einer größeren deutschen Airline gelernt, in Hamburg, als Fluggerätelektroniker. 3 Jahre lang die Ausbildung durchlaufen, erfolgreich, wie man sieht, abgeschlossen. Und ja.
Ist bin, ja ein Podcast, das sieht ja keiner.
Bin meiner Leidenschaft mit Luftfahrzeugen weiter nachgegangen, habe selber einen Pilotenschein, um das Ganze halt auch zu verbinden. Und ja, unser größtes Aufgabenfeld ist aktuell nicht nur die standardmäßige Instandsetzung und Wartung von Luftfahrzeugen, sondern halt auch im großen Stil die Upgrades und Modernisierung.
Ja, also ich würde sagen, erstmal kannst du natürlich Werbung für deinen eigenen Betrieb machen. Skyfox Maintenance heißt das Ganze, ist in Hildesheim und da befinden wir uns jetzt auch gerade. Ja, erfolgreich durchlaufen. Ja gut, durchlaufen würde ich jetzt mal sagen. Erfolgreich muss ja einen Grund haben, dass du nicht mehr an Flugzeugen rumschraubst viel, sondern Geschäftsführer bist.
Nein. Leider immer noch viel zu viel an Luftfahrzeugen.
Ja, wir machen ja natürlich nur einen Spaß. Genau, also da war jetzt schon einiges, wo man jetzt mal anknüpfen könnte. Wir wollen natürlich auch alles nach und nach mal so ein bisschen beleuchten. Und da würde ich dann einfach mal damit anfangen, vielleicht, dass du mal deinen Werdegang so nach der Schule so ein bisschen beschreiben kannst. Also wie sah dein Weg quasi in die Luftfahrt aus? Und normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt kurz vorm Abi ist oder so, dann macht man sich dann Gedanken, okay, gehe ich Work and Travel machen oder mache ich was Vernünftiges sozusagen? Und wie sah das bei dir aus?
Ja, bei mir war es tatsächlich fast mehr Work and Work.
Nice.
Nach der Schule... muss man jetzt dazu sagen, ich habe den in Niedersachsen erweiterten Realschulabschluss gemacht oder Sekundärabschluss 2 nennt er sich ja hier. Bin dann noch ein Jahr zur Berufsschule gegangen und habe dann 2013 direkt bei der größeren deutschen Airline angefangen, die Ausbildung zu machen. Die Ausbildung läuft 3,5 Jahre selber, also bis Februar 2017. In verschiedenen Stufen, unter anderem halt recht viele theoretische Lehrgänge mit Prüfungen hinten dran, Teile davon mit EASA-Prüfungen, die halt nachträglich dann zugutekommen. Dazwischen dann auch viel Praxis. Also ich würde sagen, das ist ungefähr 50-50, teilt sich das auf zwischen Theorie und Praxis, wo halt auch ähnlich wie bei Piloten Human Factors Lehrgänge dabei sind. Wir haben natürlich unsere technischen Lehrgänge, die uns standardisieren, die uns beibringen, wie man mit den Handbüchern umgeht, wo man sie findet, wie man erfolgreich eine Fehlersuche durchführt, wie man, oder halt auch nicht erfolgreich, immer mit Flo zusammen. oder halt, ja, verschiedene Dinge an Luftfahrzeugen bearbeitet, wie ein Kabelbaum auszusehen hat, all solche Dinge halt. Ja, 2017 das Ganze abgeschlossen. Ich bin dann noch ein halbes Jahr lang nach Frankfurt gewechselt, habe parallel dort den Beruf des Triebwerkelektronikers ausgeübt, weil sie keinen anderen Übernahmeplatz mehr hatten. Und bin danach für ein Jahr schon zu einer Werft nach Hildesheim gewechselt, die allerdings aus personellen Gründen 2018 schließen musste. Und bin dann parallel aber auf einem anderen Standbein gefahren. Also ich hatte immer schon eine Softwarefirma auch parallel gehabt, auch während der Ausbildung schon, die ich dann weiter aufgebaut hatte. Allerdings dann auch, ich glaube auch 2019 ging das dann los, wieder die Idee hatte, eine Werft mit zu eröffnen. Habe dann meinen Geschäftspartner auch kennengelernt in dem Zeitraum, der Skyfox Pilotenshop gehört in Berlin. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, parallel die Skyfox Maintenance zu gründen in Hildesheim mit oder Betriebssitz in Hildesheim. Der Hauptsitz ist Berlin. Ja, und üben hier jetzt seit Mitte 2020 aktiv halt die Wartung an Luftfahrzeugen mit aus.
Jawohl, was man so macht, ne? Während der Ausbildung noch eine kleine Softwarefirma am Laufen, kein Problem für uns. Ich frage mich da jetzt nur, jetzt erzählst du das jetzt so quasi so, ja, ich bin aus der Schule raus und habe dann sofort Techniker gemacht, aber also wie kamst du denn überhaupt dazu, diese Ausbildung zu machen? Wie kam das, dass du jetzt was mit Flugzeugen machen wolltest? Also war dir das schon immer klar oder hast du dir das spontan überlegt oder wie war das?
Da müssen wir gefühlt ein bisschen vor die Schulzeit springen, aber eigentlich ist es wirklich so gewesen, dass ich mit 13 angefangen habe, den Segelflugschein zu machen, 2008 drum. Mein Vater fing dann kurz nach mir mit dem normalen Privatpilotenschein an, ließ sich also von dem Virus Fliegen anstecken. Und ich hatte immer schon Spaß dran gehabt, auch während der Segelflugzeit die ganzen Arbeitsstunden halt an dem Flugzeug zu verbringen, tatsächlich sogar irgendwelche Kabel zu ziehen. Mein Vater selber kommt aus dem Bereich Elektrotechnik, da war das dann irgendwie so ein bisschen gegeben, dass es halt nicht der Mechaniker wurde, sondern der Elektroniker. Und dadurch, dass ich dann halt mit Segelflug angefangen hatte, musste es irgendwas auch mit Fliegen sein. Meine Bewerbung damals lief so ein bisschen aus Spaß heraus von zu Hause aus. Man musste sich da über dieses Online-Portal bewerben, musste seine verschiedenen Ausbildungsstufen durchlaufen und irgendwann kam dann halt das Schreiben. Sie haben diesen Bewerbungstest erfolgreich absolviert. Kommen Sie doch mal nach Hamburg und stellen Sie sich mal vor. Dann haben wir dort noch zwei Runden in Hamburg gemacht. Einmal mit so einem Gruppentest, wie es halt bei den Piloten auch ist. Und danach nochmal zusätzlich die Interviews mit den Ausbildern zusammen und den Personalleitern. Und das tatsächlich auch erfolgreich absolviert. Also bevor mein letztes Jahr Berufsschule losging oder Berufsvorbereitungsjahr, was ich machen sollte, weil ich halt wie gesagt nicht direkt rüberwechseln durfte. Ja, und mit der Zusage bin ich dann halt in dieses Berufsvorbereitungsjahr gestartet. Und wusste allerdings halt, dass ich der Einzige, glaube ich, war, der anwesend war und bereits einen Ausbildungsplatz hatte. Also, ja.
Okay. Um das nochmal einmal so vielleicht für Hörer zusammenzufassen, die sich auch für den Beruf interessieren. Also grundsätzlich kann man so grob unterscheiden den Mechaniker und den Elektroniker.
Genau.
Ganz grundsätzlich, ne? Das sind so die beiden, ja, ich sag mal, Sparten, die man sich entwickeln kann, oder?
Genau, die Mechaniker selber sind halt noch deutlich mehr unterteilt. Da gibt es noch den zusätzlichen Instandhalter, da gibt es einen Fertigungsmitarbeiter, da gibt es einen Triebwerksmechaniker. Elektroniker ist allerdings recht einfach, die gibt es wirklich nur als Elektroniker. Man kann sie, wie gesagt, unterteilen unter Triebwerkselektronikern oder sowas, aber diese Unterbegriffe sind dann eigen erfunden, die gibt es nicht offiziell.
Okay, und wenn sich jemand für den Beruf interessiert, was würdest du sagen, was sollte man so mitbringen? Welche Voraussetzungen sollte man erfüllen, um ja glücklich in dem Beruf zu werden, aber vielleicht um überhaupt ein geeigneter Bewerber zu sein? Kann man da grob, gibt's da so ein paar Sachen, wo du sagst, das hilft schon?
Auf jeden Fall. Also wie eigentlich überall in der Luftfahrt Englisch recht gut beherrschen. Also man sollte auf jeden Fall sicher sein, auch wenn man dieses Englisch nochmal beigebracht bekommt. Also wie bei euch auch, ist es ja mit Luftfahrt Englisch immer so, dass es ein bisschen anders ist als das normale Schulenglisch. Man sollte versuchen, lösungsorientiert zu sein und nicht sich selber damit im Weg zu stehen, halt eher Probleme zu finden. Viel logisches Denken mitbringen. Viele Probleme lassen sich damit halt innerhalb dieses Berufes auch klären. Und versuchen, ja, was haben wir denn noch? Vielleicht auch ein bisschen physikalische Grundsätze halt mitzubringen. Also es ist ja eigentlich auch ein sehr physikalischer Beruf, den wir hier machen. Unter anderem halt auch mit den ganzen Flüssigkeiten, Hydrauliken und, wo man halt was berechnen können muss, gegebenenfalls, aber ja. Also auf jeden Fall auch Spaß am Handwerk haben.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, bei Skyfox Maintenance, man kann sich auch ausbilden lassen, ne? Also genau. Leute, die jetzt interessiert sind, die jetzt aus der Gegend hier Hildesheim kommen, die könnten sich jetzt auch bewerben, dann wahrscheinlich für dieses Jahr auch noch, oder?
Also eigentlich komplett europaweit. Wir dürfen den Fluggerätmechaniker ausbilden, den Fluggerätelektroniker, den Mechaniker im Instandhaltungsbereich. Zusätzlich noch Bürokaufleute, die wir mit ausbilden dürfen. Würden aber tatsächlich auch europaweit Leute nehmen, die sich interessieren an dem Beruf und unbedingt eine Ausbildung machen möchten. Oder auch nicht unbedingt, vielleicht auch unschlüssig sind, mal ein Praktikum hier zu machen, bieten wir das ebenfalls mit an und versuchen dann halt auch den Bereich Luftfahrt näher zu bringen.
Okay, so, Ladies and Gentlemen from all over Europe, apply, apply, apply. Ja, auf Skyfox kommen wir dann auf jeden Fall später nochmal zu sprechen, auf die Skyfox Maintenance, aber hat jetzt thematisch ganz gut gepasst. Also Leute, wenn ihr Bock auf eine Ausbildung habt und aus der Gegend kommt oder aus Europa, dann schaut auf jeden Fall mal auf die Website von Skyfox oder auf Instagram, ne? Kannst du mal kurz sagen, wie man euch am besten findet?
Genau, also natürlich über aktuell sämtliche Social Media Kanäle. Da sind wir sehr präsent und bauen uns da auch noch weiter aus. Ich glaube, Skyfox-Maintenance heißt mir aktuell auf Instagram zum Beispiel, TikTok, Xing, LinkedIn, aber natürlich sonst auch gerne per E-Mail über unser Kontaktformular auf der Internetseite. So die moderne Technik, die wir hergeben. Zur Not auch gerne einen Brief.
Fax. Ja, okay, sehr gut. Also checkt das mal aus, wenn das eventuell was für euch sein könnte. Dann würde ich jetzt mal den Bogen spannen, vielleicht so ein bisschen zu der Groß- und der kleinen Luftfahrt sozusagen. Also wir unterhalten uns ja immer über Flugzeugwartung, technische Zustände und so weiter. Das ist ja auch, als wenn Felix und ich zum Beispiel am Fliegen sind, regelmäßig ein Thema. Wir haben ja zum Beispiel diese Minimum Equipment List, wo dann drin steht, was kaputt sein darf an technischen Systemen. Wir haben immer so einen Status Report vom Flugzeug, wo dann drin steht, was funktioniert nicht. Es gibt eine Configuration Deviation List, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo dann an dem Flugzeug außen irgendwelche Verkleidungsteile zum Beispiel fehlen dürfen, mit denen wir dann fliegen können. Und das alles, das wird ja irgendwie gemanagt. Also nicht von uns Piloten, sondern wir fliegen die Dinger ja nur. Wie könnte man denn jetzt am besten mal so allgemein beschreiben, was bedeutet denn Flugzeugwartung überhaupt? Also was gibt es da für Bereiche und was wird da überhaupt gemacht? Und dann vielleicht können wir dann das nochmal so ein bisschen vielleicht unterteilen und so für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, was an Flugzeugen überhaupt technisch passiert, weißt du?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Dinge. Spätestens immer, wenn du gelandet bist, gibt es eine Unscheduled Maintenance. Das ist dann für Heavy Landing.
Genau. Dann haben wir eine Hard Landing und dann wird da einmal nachgeguckt, ob das Fahrwerk noch halbwegs intakt ist.
Fahrwerk da ist oder ob ich den Status Report aktualisieren muss, ja, also um sämtliche fehlende Teile von dir wegzubringen.
Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt für die Zuhörer, es gibt ja auch ein Bild sogar, glaube ich, von unserer Aufnahme jetzt hier. Also wir sitzen jetzt hier gerade mit einem schönen Blick über den Flughafen Hildesheim. Und da draußen steht ja jetzt so ein kleiner Popelflieger da, ne? Was muss man denn da jetzt technisch machen? Wer macht das, dass so ein Flugzeug legal abheben darf?
Also tatsächlich ist es so, dass es bei Luftfahrzeugen ähnlich wie beim Auto Intervalle gibt. Die Kleinluftfahrt unterscheidet sich da zur größeren Luftfahrt in der Art der Intervalle. Also wir haben bei uns in der Kleinluftfahrt angefangen bei einer 25-Stunden-Kontrolle, das heißt nach 25 Stunden Flugzeit, was sich jetzt wenig anhört im ersten Moment, aber doch relativ viel ist, wenn man sich jetzt privat das Ganze anguckt, müsste man jetzt erstmal einen Ölwechsel zum Beispiel machen bei den meisten Maschinen. Das ist dann ja eher so die kleinere Aufgabe, zieht sich aber über ich sage jetzt mal, eine 50-Stunden-Kontrolle, das ist so die reguläre Wartung auch bei älteren Fliegern. Eine 100-Stunden-Kontrolle schließt sich dem an. Dann gibt es die 200-Stunden-Kontrolle zum Beispiel, eine 500-Stunden-Kontrolle. Einige Flieger haben noch eine 800, eine 900 Stunden und eine 1200 Stunden. Also du siehst, die Intervalle gehen im Prinzip nach oben.
Ja.
Was das aber heißt, dass du wirklich nach der Zeit, also wenn ich nach 25 Stunden eine Kontrolle mache und nach nochmal 25 Stunden kommt eine 50-Stunden-Kontrolle, sind die Punkte der 25er wieder enthalten.
Ja, okay.
Und das Gleiche ist halt dann bei den Großluftfahrzeugen. Mhm. Nur halt mit anderen Intervallen. Da reden wir dann über auch Flugzeiten weiterhin, aber auch Cycles oder Tagen. Cycles ist meistens einmal von Start bis Landung.
Mhm.
Also Triebwerke anlassen, starten, landen, Triebwerke abstellen. Das ist dann ein sogenannter Cycle bei den meisten. Und zusätzlich dann halt, wie gesagt, die Zeit, die oben drauf kommt, Landung selber. Und da sind die Intervalle aber in den Handbüchern dann festgesetzt.
Ja, also könnte man quasi sagen, also jedes Flugzeug kriegt, also so ist es ja eigentlich geregelt, ne? Also jedes Flugzeug, was jetzt hier irgendwie durch die Gegend düst, hat ja vom Luftfahrtbundesamt sozusagen eine Zertifizierung, also der Flugzeughersteller, als er das Flugzeug designt hat. Und dafür gibt's dann für jedes Flugzeug halt dann nochmal so ein Aircraft Maintenance Programm, heißt das dann sozusagen, ne? Da ist dann festgelegt, was
genau,
in welchen Abständen wie gemacht werden muss, ne?
Da wird dann festgelegt in Übereinstimmung mit dem Luftfahrtbundesamt, und der KMO, beziehungsweise mit unseren kleinen Luftfahrzeugen kann es sogar der Halter selber sein des Luftfahrzeuges, welche notwendigen Intervalle halt dafür sind.
Mhm.
Gleiches Spiel eigentlich wie bei der MEL, wenn man sie festsetzt, also die Minimum Equipment Liste. Ich kann nicht schlechter werden als die Hauptliste des Herstellers selber. Ja. Ich kann immer nur besser werden, also ich kann meine Intervalle verkürzen oder halt gegebenenfalls welche abändern, aber jeweils immer nur in die bessere Richtung als in die schlechtere.
Ja, also es ist es ist halt so, dass quasi wenn man kommerziell fliegt zum Beispiel, dass die Anforderungen dann natürlich auch deutlich höher sind, als wenn man jetzt seine eigene Cessna irgendwie in die Werft schickt, ne? Also da gibt's dann auch unterschiedliche Zertifizierungsgrade je nach Betrieb. Und was du jetzt auch gerade schon erwähnt hast, also es wird unterschieden zwischen dem Unternehmen, was die Wartung sozusagen durchführt, ne? Also dem, ich sag mal jetzt Part 145 wäre dann da diese Zulassung, die man jetzt bräuchte, um eine Wartung an so kommerziellen Flügern zum Beispiel durchzuführen. Und dann wird auch nochmal unterschieden, wer führt die Aufsicht, dass diese Wartungsperioden auch eingehalten werden, ne? Und da ist das, was du jetzt gerade erwähnt hast, auch noch wichtig, die sogenannte KAMO oder halt der Halter, wenn es jetzt bei einem privaten Flieger ist, der dann quasi überwacht, dass diese Wartungsintervalle eingehalten werden. KAMO ist dann Continuing Airworthiness Maintenance Organization. Management Organization, sorry, genau. Wo es dann letztendlich darum geht, die Wartungstätigkeiten zu überwachen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch, um den Bogen nochmal zur Großluftfahrt dann zu spannen, sozusagen dann die Airline, ne? Also wenn Felix und ich jetzt in so einen Flieger steigen und uns da diesen technischen Reports da angucken und so, das kommt dann quasi von der KAMO, von der jeweiligen Airline. Und die gucken dann, dass diese ganzen technischen Regularien eingehalten werden. Also so sieht's ungefähr aus. Jetzt ist es ja so, dass bei den Großflugzeugen hast du jetzt auch schon erwähnt, dass da andere Intervalle und sowas gelten. Und dann gibt's ja auch sowas wie Base und Line Maintenance, ne? Kannst du da nochmal irgendwie was zu sagen, wie sich das unterscheidet?
Genau, also die Base Maintenance, fangen wir mal damit an. Das ist die Wartung, sag ich jetzt mal, mit größeren Kontrollen. Alles, was der einmalige Jahrescheck zum Beispiel ist. Alles, was die größeren Kontrollen, sowas wie ein, ich glaube, B, C und D-Check zum Beispiel ist. Dann gibt's ja noch IL-Checks. Aber also sowas sind immer Base-Maintenance-Items. Und Line-Maintenance ist, glaube ich, ein A-Check zum Beispiel. Also einer, der, ich glaube, jeden Tag durchgeführt werden muss, morgens meistens. Oder tatsächlich auch ein kurzer Check vorm Start oder sowas. Das sind sogenannte Line-Maintenance-Ereignisse. Hydraulikflüssigkeit nochmal auffüllen, Triebwerksöl, also alles, mal vielleicht noch einen Fehler auslesen, all das sind irgendwelche Line-Maintenance-Ereignisse, alles, was vorne auf dem Vorfeld passieren kann, wo ich jetzt nicht zwingend eine Halle für brauche.
Aber da hat man ja tatsächlich als Wartungspersonal schon auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen seinen Favorite-Job irgendwie zusammenzustellen, oder? So wie ich das verstehe, also wenn es jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du jetzt gar keinen Bock darauf hast, mit Passagieren und Crews in Kontakt zu kommen, dann würdest du wahrscheinlich jetzt eher in die Base-Maintenance gehen, wo jetzt größere Wartungsereignisse anstehen?
Du hast zum Teil gar nicht so die Möglichkeit, das Ganze zu wählen. Du kannst dich natürlich auch auf verschiedene Jobs bewerben. Kannst auch, wenn man jetzt zum Beispiel bei unserer großen deutschen Airline guckt, viel ins Ausland gehen und dort an einer Line-Station mitarbeiten. Line-Maintenance heißt aber auch nicht zwingend, dass du mit Passagieren zu tun hast. Also ich sag mal, die Passagiere, die hinten drin sitzen, sollten im Optimalfall natürlich nicht mitbekommen, dass ein Techniker noch vielleicht am
Flugzeug ist. Ja, ich meine, also manchmal ist ja so, du musst doch mal das Bordbuch hochbringen, das meinte ich jetzt damit, ne? Also nicht, dass du Hans-Dieter da auf 1A noch einen Kaffee bringen musst, aber ne, du weißt, was ich meine.
Wäre aber interessant.
Ja, wäre interessant,
ja. Ja, weil ich glaube, darum ist es weniger abhängig. Also ja, man kann ihn sich sicherlich aussuchen. Ich glaube, die Base Maintenance ist immer über jeden neuen Mitarbeiter froh, weil halt die Liegezeiten sehr hoch sind, der Personalaufwand sehr hoch ist. Also man verkauft ja zigtausende Stunden als Wartungsbetrieb in der Großluftfahrt, um den Flieger halt fit zu bekommen. Also so ein normaler Check dauert ja oder kostet ja unter anderem mehrere Millionen aufwärts.
Ja. Also ich spreche jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen großen und kleinen Flugzeugen, aber weil sich das natürlich auch irgendwie unterscheidet, weil letztendlich ist das ja, ja, ich will jetzt nicht sagen das Gleiche, also die Größe ist natürlich anders, die Systeme sind mit Sicherheit auch unterschiedlich. Aber
die Art und Weise tendenziell ist aber das Gleiche. Also
genau,
wir unterscheiden weniger, sage ich jetzt mal, in der kleinen Luftfahrt zwischen Base- und Line-Maintenance. Wir haben natürlich auch unsere Base-Maintenance-Ereignisse, wie auch mal ein Software-Update, was als Line-Maintenance-Ereignis durchgeht. Ja. Das ist ein bisschen strikter geregelt, möchte ich sagen, innerhalb der Großfliegerei. Also da ist der Übergang nicht ganz so fließend. Aber tatsächlich unterliegen wir mit der kleinen Luftfahrt annähernd den gleichen Anforderungen wie mit der Großluftfahrt.
Wie sieht es aus? Also wie kann man sich so einen normalen Arbeitsalltag vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, du bist jetzt bei einer Airline beschäftigt, du kommst da zum Dienst, meistens ja Schichtdienst wahrscheinlich, ne?
Genau.
Und dann kreuzt du da auf in der Frühschicht und wer sagt dir dann, was du zu tun hast? Suchst du dir selber irgendwas aus, was du gerne machen würdest? Und wie läuft das dann später ab? Also wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, oder ja, hat man auch schon mal mitbekommen, nicht alles macht man ja alleine, ne? Sondern es muss auch nochmal kontrolliert werden von irgendwem.
Genau, du brauchst ein sogenanntes Certifying Staff. Also wenn du frisch aus der Ausbildung kommst, bist du Technical Staff, also ganz normales technisches Personal, womit du halt auch, ich sage mal, die Genehmigung hast, an Luftfahrzeugen zu arbeiten. Aber du brauchst am Ende jemanden, der die Freigaben dafür erteilt. Das ist der sogenannte Certifying Staff. Und wir unterscheiden bei uns im EASA-Raum zwischen Cat A, B1 mit unterschiedlichen Unterkategorien, dem B2 und dem Cat C. Der Cat A ist für seine Aufgaben zum Beispiel verantwortlich. Das heißt, wenn ich einen Reifenwechsel durchführe, darf auch nur ich den durchgeführt haben. Natürlich mit Hilfspersonal, klar, aber meine Arbeit muss ich am Ende auch selber freigeben. Wenn ich jetzt ein B1-Prüfer bin, vielleicht nur kurz angeschnitten, die Unterkategorien ist dann B11, 12, 13, 14. Das ist dann unter anderem einfach nur Flugzeug, also B11 Flugzeug mit Turbine, Flugzeug mit Kolben ist B12, B13 ist dann Hubschrauber mit Kolbentriebwerk und B14 Hubschrauber mit Turbine. Dürfte ich dann auch Arbeiten von fremden Leuten freigeben. Also das heißt, wenn mein technisches Personal ein Reifen durchgeführt hat, kann ich hinterher als Prüfer, als Certifying Staff da hingehen, kann die Arbeit kontrollieren und das ganze Flugzeug da oder damit diese Arbeit des Flugzeuges wieder freigeben. Und der KC macht nichts anderes als die Arbeiten des Mechanikers und des Elektronikers halt zusammen gegebenenfalls freigeben, zu prüfen, dass halt die Berechtigungen auch entsprechend da waren und den Flieger in Gänze dann freigeben.
Wie sieht das, also wie werde ich dann irgendwann, wie steige ich dann in dieser Hierarchie überhaupt auf und wie ist so der zeitliche Horizont, wenn man sich das anschaut, immer, dauert das Jahre, sind es Monate? Wie lange dauert sowas?
Kommt jetzt auch sehr stark darauf an, bei welcher Technik man angestellt ist. Ich sag mal, wenn du in Richtung der Kleinfliegerei wieder gehst, ist es zum Beispiel so, dass wir händeringend technisches Prüfpersonal suchen und auch die Leute dahingehend weiterbilden. Das heißt, im aktuellen Zeitraum würde es wohl recht schnell gehen, dass man Certifying Staff wird. Du bist aber verpflichtet, dafür eine gewisse Berufserfahrung nachzuweisen. Also mit einer abgeschlossenen technischen anerkannten Ausbildung, so muss man das auch ausdrücken, oder einer Ausbildung in einer Part 147er Schule, das ist die Luftfahrtschule sozusagen, würdest du zusätzlich noch 3 Jahre Praxiserfahrung brauchen, bevor du Prüfer werden darfst und müsstest dann noch zusätzlich Modulprüfungen ablegen, um das zu erreichen. Bei meiner Ausbildung war es jetzt zum Beispiel so, dass du noch 1 Jahr gebraucht hättest, um diesen Cat A zu erlangen an praktische Ausbildung. Und danach zumindest hättest deine eigene Arbeit wieder freigeben dürfen.
Also das heißt, wenn ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, habe ich eigentlich erstmal gar keine Lizenz oder irgendwas im lufttechnischen Bereich. Also ich bin
Genau.
ausgebildet zwar, das ist anerkannt, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt beim Amt irgendwie eine Lizenz habe als Techniker oder sowas, ne?
Genau, also da trifft
Ja.
auch ganz das Sprichwort ganz gut zu, es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Naja, das ist wohl so.
Also es ist wirklich so, dass man auch die Erfahrung braucht. Wir sehen es auch immer wieder. Groß- und Kleinluftfahrt, wie gesagt, unterscheidet sich. Wenn hier ein Prüfer herkommt, der muss sehr weit eingelernt werden, erstmal, wie die Unterschiede zwischen eines Kolbenmotors und einer Turbine ist, um da halt auch kleinere Risse zu erkennen, zum Beispiel, um irgendwelche Details zu erkennen, die es vielleicht an der Turbine nicht gegeben hätte, gerade weil thermische Unterschiede zum Beispiel vorhanden sind, weil hier ein Propeller dreht, bei euch dreht eine Turbine, da sind halt ganz andere Teile drin, als es in einem Kolbentriebwerk der Fall ist.
Und jetzt ist ja wahrscheinlich so, dass es dann auch in der Luftfahrt ja viel so um Fehlervermeidung geht, wie bei uns im Cockpit ja auch. Also wir sind ja auch zu zweit, unter anderem, damit eben dieses Vier-Augen-Prinzip dann gilt. Das hat man wahrscheinlich bei den Technikern auch, oder? Also ich stelle mir jetzt vor, zumindest bei komplexeren Arbeiten, dass da wahrscheinlich schon nochmal zwei Augenpaare drauf gucken, sozusagen, oder?
Bei dem technischen Personal ist es tatsächlich so, deswegen versucht man oder versuchen wir in unserem Betrieb zum Beispiel, wenn Arbeiten durch technisches Personal durchführen zu lassen, welches von diesem Certifying Staff halt unterstützt wird, also von dem Prüfpersonal. Beim Prüfpersonal ist es aber in der Tat so, dass diese eine Arbeit durchführen dürften und auch alleine freigeben können. Also wir dürfen als Prüfer die Arbeit durchführen. Prüfen uns ja selber damit. Damit haben wir ja dafür haben wir diese Lizenz gemacht, geben das Ganze frei. Jetzt ist es im Instandhaltungsbetrieb allerdings so, dass du flugkritische Sachen einer sogenannten Doppelkontrolle unterziehen musst. Alles, was zum Beispiel Flugsteuerung ist, die man angefasst hat, Autopiloten, solche Geschichten. Das muss man dann halt nochmal zusätzlich von einem zweiten Prüfer absegnen lassen.
Macht ja auch Sinn, ne? Also wenn ich da jetzt selber irgendwie was verfuscht habe und mir fällt das dann selber nicht auf, kennt ja jeder, dann
Also
wäre das vielleicht nicht ganz so pralle.
es gibt auch in einigen Betrieben Workarounds zum Beispiel, weil gerade in der Kleinluftfahrt die Prüfer, wie gesagt, nicht so zur Verfügung stehen, dass man oder häufig noch einen zweiten Prüfer zur Verfügung hat. Dann wäre es tatsächlich so, dass man sagt, ich prüfe meine Arbeit jetzt und ich prüfe sie am nächsten Tag nochmal, um dann halt festzustellen, okay, ich habe da wirklich keinen Fehler gemacht.
Und das sind ja dann auch Sachen, die jede Organisation, die Wartungsarbeiten durchführt, auch festlegen muss und vom Amt zertifizieren lassen muss, ne? Also so viel nochmal als Hintergrund für die Zuhörer.
Genau,
Und
da nochmal in dem Part vielleicht unterschieden. Es gibt den sogenannten Independent Certifying Staff, also der unabhängig freigabeberechtigte Prüfer. Der wird nicht vom Amt genehmigt. Der erhält, wie gesagt, seine Part 66 Lizenz. Das ist das, nachdem wir hier zertifiziert werden und ist in der Lage, eigenständig Wartungsereignisse an privaten, nicht kommerziell genutzten Luftfahrzeugen durchzuführen. Du bist aber, oder wir sind ja auch ein Instandhaltungsbetrieb, der sich genehmigen lässt gerade. Und sind natürlich dann auch verpflichtet, gewisse Dinge damit einzuhalten.
Und jetzt nehmen wir mal an, also Kunde XY hat jetzt hier seinen Flieger vorbeigebracht, keine Ahnung, vielleicht für, sag ich mal, eine 50-Stunden-Kontrolle, ne? Ihr habt die jetzt durchgeführt und der Certifying Staff hat das jetzt abgezeichnet. Wie geht's dann danach weiter? Also wer sagt dann, das Flugzeug darf wieder fliegen oder was passiert dann nach dieser Freigabe, um das jetzt nochmal, um diesen Wartungsprozess dann nochmal abzuschließen sozusagen?
Also in dem Moment, wo nach der Kontrolle der Mechaniker die Freigabe erstellt, also die sogenannte Release to Service, ist der Flieger lufttüchtig erklärt. Von unserer Seite ist es danach natürlich, die Dokumente, die dann allerdings schon fertig sind, zusammenzutragen, einfach nochmal und dem Kunden mitzugeben. Also dazu gehört dieses Release to Service, es gehört ein Befund- und Arbeitsbericht dazu, neben den Arbeitskarten, die Freigabebescheinigung für die einzelnen Teile, die wir verbaut haben. Meistens entweder COCs, also Certificate of Conformities, oder EASA Form 1, die es gibt, FAA Form 8130. Die bekommt der Kunde natürlich mit, Schrägstrich, eigentlich seine Camo. Wenn es bei den kleinen Fliegern halt so ist, dass die eine Camo besitzen, haben wir vorher von der Camo auch den Auftrag überhaupt bekommen, dann erteilt sie nämlich nicht der Halter oder Owner oder Pilot, sondern die Camo selber. Und dann gehen die Unterlagen natürlich an die Camo, allerdings auch in Kopie an den Kunden, weil der muss es natürlich bezahlen.
So sieht es meistens aus, ja. Und die Camo, die guckt dann, okay, 50 Stunden Kontrolle war fällig, 50 Stunden Kontrolle wurde erfüllt. Und die stellen dann ja auch nochmal was aus, ne? Quasi, also
Die
die.
akzeptieren es einfach nur. Also sie würden spätestens, wenn ein Intervall nicht eingehalten ist, ich sage jetzt mal, im Jahrescheck sagen, das und das muss noch gemacht werden.
Also die, genau, also die müssen auf jeden Fall auch ja regelmäßig überwachen, dass das, was sie da bescheinigen sozusagen, also die Lufttüchtigkeit, dass die eingehalten wird, ne? Also das wird ja auch regelmäßig von der Camo dann sozusagen übernommen, ne?
Naja, die Camo macht ja nur die Überwachung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, also nur zu überwachen, ob diese Kontrollen auch wirklich durchgeführt sind und einmal mehr prüfen, dass diese Intervalle eingehalten worden sind, ob es irgendwelche Beschädigungen an Luftfahrzeugen gab und führt dann die sogenannte Jahresnachprüfung, wie es früher hieß.
Das ist jetzt dieses Review of...
Genau, das sogenannte ARC, das Aircraft.
Ja, ich krieg den Namen gerade auch nicht so hundertprozentig zusammen, aber es ist auf jeden Fall
ein Review Certificate, genau.
Genau.
Die Lufttüchtigkeitsbescheinigung.
Genau. Und das ist dann sozusagen der Prozess quasi einmal von Auftraggeberseite, bis der Auftraggeber dann wieder den die Wartungstätigkeit sozusagen in Empfang nimmt und dann bescheinigt, okay, das Flugzeug ist wieder lufttüchtig. Und dieser Release to Service, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Felix, aber wir kriegen den halt auch vor jedem Flug, also wir müssen dann halt checken, dass der Flieger released wurde sozusagen von unserer Camo oder...
Bei euch passiert das wahrscheinlich im Tech-Log, oder?
Bei uns nicht, wir kriegen jedes Mal so eine ARCAS-Message. Ja. Also wir haben nochmal zusätzlich natürlich, also das Tech-Log haben wir dann natürlich, da steht dann optimalerweise auch nichts Offenes mehr drin, aber wir kriegen halt zusätzlich nochmal so ein Release vom MOC heißt das, also Maintenance Operations Control.
Genau, auch da natürlich total unterschiedlich immer von Airline zu Airline, wie das funktioniert. Viele sind digital. Die große deutsche Airline macht es auch digital mittlerweile.
Ich glaube mal besser, mal schlechter, sag ich mal.
Genau.
Wir kennen auch noch beide Prozesse, also mit dem Papier Tech-Log und dem ETLB jetzt, aber ja. Also es ist halt auch was uns jetzt so im fliegerischen Alltag auf jeden Fall betrifft. Also gerade dieser Release des Service sozusagen, dass das Flugzeug lufttüchtig ist, das ist natürlich eine Sache, die wir als Crew auch checken müssen. Dann gibt es ja auch noch so besondere Sachen, jetzt zum Beispiel, wenn wir über den Atlantik fliegen wollen, dann müssen wir diesen ETOPS-Check haben. Also dass wir uns länger als 60 Minuten von einem geeigneten Ausweichflughafen entfernen dürfen. Das würde dann halt auch der Techniker immer vor dem Flug dann sozusagen abzeichnen bei uns im ETLB. Und deswegen, ja, also es gibt auf jeden Fall einige Schnittstellen auch zum Cockpit. Mich würde jetzt mal interessieren, du hattest ja wolltest du?
Ich habe noch eine interessante Sache, weil du vorhin fragtest, was so die Voraussetzungen sind bei der Zweifachkontrolle zum Beispiel, bei ETOPS. Noch eine ganz große Besonderheit, es gibt eine extra Schulung für ETOPS-Luftfahrzeuge und da darf zum Beispiel ein Mechaniker nicht an beiden Triebwerken gearbeitet haben. Also dann müsste ein Mechaniker links, ein anderer Mechaniker rechts arbeiten.
Ah.
Dürften sich theoretisch kreuzprüfen, also die sind dann auch doppelkontrollpflichtig an den Triebwerken. Ja, aber nur mit spezieller Schulung und unterschiedlichem Personal.
Ja, also ETOPS ist diese Abkürzung, früher stand es für Extended Twin Engine Operations, also mittlerweile ist es, glaube ich, Extended Range Operations, also irgendwie zusammengefasst, dass man sich länger...
Flugzeug, die 747-8i ja auch welche bekommen.
Ja, also dass man sich länger als 60 Minuten sozusagen von einem geeigneten Ausweichflugplatz entfernen darf und bei der 777 sind das sogar bis zu 209 Minuten, meine ich.
Ich dachte 360.
Nee, 200, ich krieg 207 oder 209, glaube ich, oder sowas. Also über dem Atlantik auf jeden Fall 180 Minuten, also 3 Stunden dürfen wir da, das ist ja auch immer operator-spezifisch sozusagen, dürfen wir uns da entfernen von geeigneten Ausweichflughäfen, also schon sehr, sehr weit. Genau, und hattest du denn als Techniker sozusagen eine Schnittstelle zum Cockpit? Also hattest du regelmäßig was mit Piloten zu tun? Gingen dir da irgendwelche Sachen besonders auf den Sack oder haben dir gut gefallen? Kannst du da nochmal was zu sagen? Du hast ja, also zumindest jetzt hast du auf jeden Fall was mit Piloten zu tun, aber auch die meistens in einer Person dann der Halter sind. Das stelle ich mir dann nochmal ein bisschen spannender vor. Aber gibt es so ein paar Sachen, die du gut oder schlecht findest, wenn du jetzt mit Piloten quasi was zu tun hast?
Damals war es natürlich so gewesen, dass es auch immer sehr witzig gewesen ist, dass aber auch Piloten gerade im Bereich Technik sehr anstrengend werden können. Also das meiste war natürlich die Frage, wann können wir jetzt endlich los? Du aber doch einen Fehler hattest, der diesen Flieger hätte zur Not halt stehen lassen müssen. Und da fängst du als Techniker ja nicht an zu sagen, ich umgehe jetzt irgendwelche Vorschriften und der kann einfach fliegen, sondern du musst halt auch dann in dem Moment ruhig bleiben, und versuchen nochmal zu erklären, warum du jetzt gerade einen Moment brauchst und dass halt gewisse Dinge nicht immer so im Zeitplan laufen. Also auch wenn der Computer sagt, er braucht theoretisch zwischen 3 und 5 Minuten, wird er nicht 3 Minuten, sondern 5 Minuten brauchen. Das ist halt völlig normal, aber das hat sich tatsächlich nicht geändert, wenn wir hier was angeben. Es kann dauern zwischen, ich sag mal, 2 und 4 Stunden, kann man ziemlich sicher sein, es wird irgendwas dazwischen liegen. Aber da muss man halt versuchen, die Leute zu beruhigen. In der kleinen Luftfahrt ist es halt meistens so, dass die Leute mit, naja, wir werden morgen fertig, genau auch dann meistens morgens früh auf der Matte stehen. Oder wenn du sagst, wir brauchen den Flieger 3 volle Tage, bringen sie den Flieger Montag Nachmittag und wollen ihn dann Mittwoch früh abholen. Und da muss man denen halt dann manchmal doch schon erklären, dass 3 volle Tage auch wirklich 3 volle Tage gemeint sind. Das ist aber eigentlich auch somit das Einzige, was und mir zumindest hin und wieder mal negativ aufstößt. Also die Technik sollte man so in dem Moment nicht hetzen, weil man muss immer überlegen, es hängen genug Leben halt mit dran. Und meistens halt in unseren kleinen Luftfahrzeugen, die des Halters, Operators und des Piloten, weil ja eins zusammen ist und in unseren Fällen sogar häufig nur ein Triebwerk zum Beispiel hat.
Immer ungünstig. Wenn da was stehen bleibt, ist doof. Ganz, ganz doof.
Man sagt ja auch, wenn der Quill vorne stehen bleibt, fängt der Pilot ordentlich an zu schwitzen, weil der Ventilator aus ist.
Naja. Und
da ist ja was Wahres dran.
Ja, vor allem in der PPL-Ausbildung immer gerne genommener Schreckmoment, wenn man sich dann hektisch nach dem Notlandefeld umgucken musste. Ja, meistens hat man es schon am schelmischen Grinsen des Fluglehrers erahnen können, dass gleich was passiert. Aber ja, auf jeden Fall spannende Momente immer. Und auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Werbepartner Stratik. Checkt gerne mal deren Seite aus, stratik.de. Seit 1946 deutsches Unternehmen im Bereich der Reisegepäckproduktion. Und wir können euch ja mal ganz kurz als treue Kunden sozusagen, die einige Koffer zum Testen bekommen haben, erzählen, was wir an Stratik sehr gerne mögen. Unter anderem ist das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr könnt gerne mal auf der Seite zum Beispiel jetzt die Stripe-Kollektion auschecken. Das ist ein Hartschalenkoffer, beziehungsweise das sind mehrere Hartschalenkoffer. Könnt ihr auch als Set kaufen in den Größen S, L und M. Gibt es in relativ schlichten Design, zum Beispiel in Schwarz. Und die sind gerade zum Beispiel auch reduziert. Könnt ihr gerne mal auschecken. Es gibt auch Weichschalenkoffer zum Beispiel und kleinere Taschen, alles auf stratik.de. Und was uns besonders da gut dran gefällt, ist das Stratik Connect. Stratik Connect ist ein NFC-Chip in eurem Koffer. Da könnt ihr einfach euer Smartphone gegenhalten und da könnt ihr dann zum Beispiel darüber den Eigentumsnachweis erbringen. Also wenn euer Koffer mal verloren geht, dann wissen die Leute, die da ihr Handy gegenhalten, gegen den NFC-Chip dann, dass das euer Koffer ist, wenn mal was kaputt gehen sollte, obwohl das eigentlich relativ selten ist, weil die Qualität ist wirklich gut. Also vor allem die Verschlüsse und die Rollen halten sehr lange, konnten Felix und ich auch schon ausgiebig testen. Dann könnt ihr darüber zum Beispiel einfach eine Serviceanfrage stellen und euch werden dann zum Beispiel ganz schnell Ersatzrollen zugeschickt. Sehr, sehr praktisch, Stratik Connect. Und wenn euch das jetzt neugierig gemacht habt und ihr möchtet gerne mal etwas bestellen, dann macht das gerne unter zur Hilfenahme von unserem Code Fensterplatz, da gibt es 20% auf nicht bereits reduzierte Produkte. Also stratik.de, checkt es gerne mal aus und mit dem Code Fensterplatz noch ein bisschen sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Jetzt bist du ja nicht nur Techniker, sondern halt auch Pilot, ne? Also Privatpilot. Und kannst du da mal was zu deiner Karriere sagen? Du bist ja, du fliegst ja mehr Stunden im Jahr eigentlich als Felix und ich zusammen sozusagen. Ja, welche Flieger du so fliegst und so, wie du dazu gekommen bist. Hast du schon gesagt, so alter Segelflieger sozusagen, ne? Und
ganz so viele Stunden sind es ja Gott sei Dank dann doch noch nicht. Also ich mache oder habe in meiner besten Zeit hier in der Werft zwischen 280 und 320 Stunden im Jahr gemacht, weil halt wir zusätzlich anbieten, den Kunden das Flugzeug halt abzuholen und nach der Wartung wiederzubringen. Dafür haben wir auch eigens eine Versicherung mit abgeschlossen, die diese Flüge halt mit abdeckt. Und dann ist halt wirklich von der kleinen einmotorigen Cessna 150 bis hin zur größeren Cessna 414, 421 eigentlich alles mit dabei. Also ich habe auch schon mal in fast allen mir eine Einweisung geben lassen, beziehungsweise dann halt auch geflogen. Und dieser Service, gerade dieser Service, kommt besonders gut an, so dass wir jetzt auch einen weiteren Kollegen haben, der halt Luftfahrzeuge fliegen kann, der sich im Moment sehr stark bei uns mit dem Verkauf auch und der Kundenkommunikation vor allen Dingen bemüht und jetzt auch schon als Safety-Pilot mal mitgeflogen ist. Letzte Woche zum Beispiel ein Flugzeug für einen neuen Kunden aus Spanien überführt hat, an einem Tag einmal von Madrid bis nach Hannover geflogen. Ja, oder halt auch mal einen anderen Flieger dann vor 4 Wochen aus Schweden abgeholt hat. Also der ist auch sehr rege unterwegs und der wird ähnlich viele Stunden dieses Jahr sammeln.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich manchmal, könnte ich mir zumindest vorstellen, auch gar nicht so einfach, wenn man so von einem Flieger zum anderen so hin und her wechselt. Aber es ist ja trotzdem vielleicht ganz interessant für die Hörer. Du hast ja ein Class-Rating als Privatpilot meistens, ne?
Genau.
Das heißt, du kannst halt im Prinzip jedes verschiedene Flugzeug fliegen, sage ich mal, solange es halt zur Gewichtsklasse passt im Prinzip, ne?
Genau, da ein bisschen unterschieden. Solange es einmotorig ist, brauche ich mal eine Differenzschulung auf Glascockpit. Das habe ich Gott sei Dank, sonst wäre es komisch bei dem, was ich einbaue. Du brauchst Einziehfahrwerk, du brauchst Verstellpropeller. Bei einigen Maschinen wirst du Single-Power-Lever zum Beispiel dazu brauchen, wenn du eine automatische Verstellung des Propellers da vorne dran hast. Dann, ja, theoretisch, was gibt's denn noch? Ich glaube, Spornrad-Einweisung gibt's noch. Viel mehr fallen mir tatsächlich nicht ein. Also alles andere. Turbolader gibt's tatsächlich noch, siehste? Ja. Turbolader ist noch eine weitere Einweisung. Und wenn du die hast, kannst du alles, was einmotorig ist, dich reinsetzen und fliegen mit einer eigens Vertrautmachung. Das heißt, ich schnapp mir das Handbuch, lese es mir durch und kann danach den Flieger fliegen. Bei zweimotorig ist es nicht so. Da brauchst du tatsächlich trotz Class Rating auf jeder Maschine eine Einweisung. Die legt allerdings der Halter auch selber fest und kann halt eine Platzrunde sein. Indem sie das sagen, reicht uns vollkommen aus. Bis hin halt zu, nee, wir möchten schon noch ganz gerne mal als Halter 5 Landungen sehen von dir. Das kommt auch vor.
Ist irgendwas besonders mal in Erinnerung geblieben? Irgendwelche besondere Ereignisse? Irgendeine schöne Strecke, die du mal geflogen bist? Oder ein Flieger, den du besonders toll findest?
Also jetzt so direkt im Kopf nicht geblieben. Ich bin, oder meine allererste Überführung war mit einer Cirrus damals nach Italien runter, bis nach Elba. Das war natürlich schön, hier in Hildesheim auch zu starten, den der Flieger wurde gerade frisch gekauft. Der Owner selber war mit seiner Lizenz noch nicht fertig, hatte da aber ein Ferienhaus und wollte unbedingt da unten mal ein bisschen fliegen, so dass wir dann mit dem Flieger selber runtergeflogen sind und dort unten auch ein bisschen das erkundet haben, um Elba herum mal rüber aufs Festland geflogen sind. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, ich kann mich auch auf jeden Fall noch an 1, 2 schöne Flüge erinnern. Wir sind auch schon mal öfter zusammen geflogen. Nach Sylt zum Beispiel, das war auch ganz nice. Auch auf jeden Fall aufregend.
Der Rückflug war besser.
Ja, der Rückflug war auf jeden Fall vom Wetter her deutlich besser, ja. Ach, Helgoland haben wir auch gemacht.
Helgoland war es auch.
Helgoland.
Auch wieder mit schlechtem Wetter hin und mit gutem zurück.
Ja, das stimmt. Also auch schon 1, 2 besondere Stellen auf jeden Fall. Ja, es ist in den kleinen Maschinen auf jeden Fall immer wieder ziemlich nice, dass man so tief auch über die übers Ländle rüberknallen kann. Also die Welt sieht halt anders aus von oben. Das ist schon auf jeden Fall auch eine schöne Art der Fliegerei. Und gerade was halt auch so interessant ist, so wie unterschiedlich die kleinen Flieger halt auch sind, ne? Also man hat da eigentlich wirklich eine ziemliche Bandbreite auch an Sachen, was sie können. Vom kompletten Uhrenladen bis hin zum topmodernen, weiß ich nicht, Garmin, irgendwas, was moderner ist als jeder Airbus, jede Boeing. Das ist schon krass.
Ja, es ist halt wirklich interessant. Du bist in der kleinen Luftfahrt technisch deutlich weiter, möchte ich sagen, als in der großen.
Weil halt auch nicht so viel zertifiziert werden muss und nicht so viel dranhängt, oder? Also jetzt klar, ein 380 mit 600 Leuten, der sollte jetzt natürlich
Der Zertifizierungsaufwand ist natürlich höher. Allerdings muss man jetzt halt auch sagen, ihr braucht diese Spielerei ja gar nicht. Also wenn ich überlege, dass jetzt die neuesten Variationen von Garmin ICAO-Karten darstellen können, ist natürlich die Frage, warum ihr zum Beispiel in einem Airbus eine ICAO-Karte bräuchtet. Eine Moving Map kann ich mir vorstellen, wäre mal ganz schön, besser als diese paar Ringe mit dem kleinen Flugzeugsymbol. Und der Strecke, die man so fliegt, zum Beispiel wie im A220, so eine Moving Map da drin zu haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz schön ist. Mhm. Aber es soll euch natürlich gar nicht so weit ablenken. Also es ist natürlich bei euch jetzt auf das Minimum an Technik reduziert, was da drin sein soll, beziehungsweise an Darstellung.
Ja, ich finde es auch eigentlich ganz nice. Also zu viele Spielereien, weiß ich nicht, sind ja auch, also es ist erstmal nicht nötig und ich glaube, es würde auch teilweise ein bisschen ablenken. Also
ja, bei uns ist halt ganz schön, dass wir, also wir haben ja Zusatzoptionen, wie ihr auch zum Beispiel ein Wetterradar. Allerdings für uns dann wiederum auch sehr schön, wir können mit einem Iridium Data Receiver uns grafisch darstellen lassen, was denn in der Zukunft liegt entlang unserer Strecke. Und dann kann ich mir über Satellit halt die Daten abrufen, sie mir auf meiner Moving Map darstellen, gegebenenfalls aufs iPad übertragen und da einfach mit zugucken oder sogar in den neuesten Versionen telefonieren. Also ich kann dann über Satellitentelefon in meinem kleinen Flugzeug theoretisch eine Telefonkonferenz führen.
Man muss natürlich auch sagen, die kleinen Dinger, die fliegen halt auch sehr langsam. Da hat man auch sehr viel Zeit und Langeweile, da ein bisschen rumzuspielen, zu
enden bin. Also auf und, der Strecke Hildesheim-Hannover bin ich schneller als so.
Ja, gut. Das gebe ich gerne zu, ja. Ich darf ja auch mir die Strecke nicht aussuchen, das ist halt auch der Unterschied, ne? Da, also noch nicht. Vielleicht, wenn der Podcast mal irgendwann gut angelaufen ist, dann kann ich vielleicht auch mir eine 777 kaufen und ein bisschen privat durch die Gegend heizen, aber im Moment ist das noch nicht drin, auf jeden Fall.
Begrenzen wir es auf eine 150er Cessna.
Ja, wenn es also eher auf die Deutsche Bahn, würde ich sagen. Zweite Klasse.
30 Leute, 60 Grad.
Genau. Ja, auf jeden Fall nice. Stelle ich mir, also ist natürlich eine ganz, ganz gute Kombination, wenn man jetzt die Flieger, die man gewartet hat, dann auch gleich zum Kunden überführen kann oder halt herholen kann zur Wartung und so. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und man kommt dann halt auch wirklich in den Genuss, dass man halt quasi viele unterschiedliche Flugzeuge auch fliegen kann und das dann halt auch macht, ne? Das wäre ja wahrscheinlich jetzt für Leute, die hierher kommen würden, jetzt für eine Ausbildung zum Beispiel oder so ein PPL mitbringen, wäre das ja auch eine Möglichkeit, oder? Also die könnten ja dann hier auch Flugstunden sammeln zum Beispiel, oder?
Auf jeden Fall. Natürlich gibt es da eine gründliche Einweisung. Also was man halt nicht vergessen darf, ein Flieger, ich sag mal, wenn wir zur Wartung hinfliegen, ist meistens noch ein Tick entspannter. Wir achten natürlich drauf, ob uns irgendwas auffällt, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, ob der Motor leicht unruhig läuft oder. Andersrum, wenn wir den Flieger natürlich das erste Mal wieder fliegen, nachdem wir alle die Wartung daran gemacht haben, ist ja, es so, dass ihr natürlich die Anspannung ein bisschen höher ist. Nicht, weil wir unserem technischen Personal nicht vertrauen, aber weil, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, auch Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Ja. Oder halt so ein Flieger immer dann kaputt geht, nachdem irgendwas dran gemacht wurde. Das ist gar nicht mal so selten, möchte ich sagen, gerade weil die Flieger halt doch 60 Jahre oder älter sind zum Teil. Und so ist es dann doch eher so, dass man mal einen Demoflug macht, einen Probeflug macht, schaut, dass alles funktioniert, Fahrwerk fährt, Klappen fährt, Instrumentierung guckt und ja, dann halt seinen Flug macht. Und nur als frisch abgeschlossener PPL-Schüler würde ich einem das nicht empfehlen. Also dafür gibt es dann doch Dinge, wo man noch drauf achten muss, wie gesagt, ja, wartungstechnisch, wie so ein Triebwerk sich anhören sollte oder.
Ja.
Deswegen. Ansonsten bieten wir aber trotzdem an, dass zum Beispiel ein Mechaniker, der bei uns anfängt, auch nach Abschluss seiner Ausbildung eine Privatpilotenlizenz anfangen darf, um auch das technische Verständnis halt für Luftfahrzeuge zu bekommen.
Ja. Ja, ist mit Sicherheit ganz gut, wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, auch gerade was so im Cockpit angezeigt werden soll überhaupt, was da alles sich auf den Instrumenten befindet und sowas, ne? Genau. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Bei diesem Testprogramm, bei diesem Flugtest sozusagen, wenn so eine Maintenance-Action abgeschlossen ist, gibt es da irgendwelche Auflagen oder macht ihr das quasi dann, legt ihr euch das selber fest, was ihr testet?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Wir haben natürlich Formblätter, wo wir, ich sag mal, unser Programm durchspielen, was wir alles machen im Flug, wo Werte aufgezeichnet werden. Es kann natürlich aber auch passieren, dass wir eine Neueinrüstung machen in ein Luftfahrzeug, wo wir dann ein sogenanntes Permit to Fly benötigen von der Behörde, um den Flieger halt nach Einrüstung dieses speziellen Equipments erstmal Probe zu fliegen, um dann halt diese Lufttüchtigkeit auch wieder zu erlangen.
Ja. Ist übrigens bei den großen Flugzeugen natürlich auch so, dass da nach größeren Wartungsaktionen auf jeden Fall immer getestet wird, ob alles noch richtig funktioniert, also sei es jetzt das System an sich oder halt wirklich auch das ganze Flugzeug. Also da geht's je nachdem, wie umfangreich die Wartungsarbeiten waren, dann halt auch festgelegte Programme, die dann da halt abgeflogen werden. Das machen dann auch besonders ausgebildete Piloten, und da sind dann halt natürlich auch keine Passagiere an Bord. Und was halt auch sein kann, zum Beispiel, dass mal Testläufe am Boden vom Triebwerk oder sowas gemacht werden. Also das ist natürlich in der Großluftfahrt auch nicht anders als bei den kleineren Maschinen. Und ja, dann würde ich sagen, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet sozusagen, wie du zu deinem eigenen Luftfahrtunternehmen sozusagen gekommen bist. So ein bisschen aus der Not heraus, oder? Also hat jetzt vorhin zumindest so geklungen, dadurch, also du warst ja jetzt in Hildesheim sozusagen, ne? Als Techniker angestellt.
Ja, nicht aus der Not heraus. Also mein Job, wie gesagt, hatte ich in der Selbstständigkeit gehabt. Das war mehr der Spaß gewesen, hier wieder ein Wartungsunternehmen zu gründen. Also wir haben die Marktlücke gesehen.
Ja, also aus der Not heraus meine ich jetzt eher, weil das Unternehmen, wo du dann ja gearbeitet hast sozusagen, das gab's ja dann nicht mehr. Aber du, also jetzt nicht, weil du notleidend warst. Aber
das gab's ja zu dem Zeitpunkt schon fast 2 Jahre nicht mehr.
Ja, okay. Und dann hat sich eine gute Gelegenheit aufgetan sozusagen, ne?
Es gab dadurch, dass ich halt hier fliege und auch mit meinem Vater ein eigenes Luftfahrzeug betreibe, immer wieder die Nachfrage, ob man nicht Interesse hätte, hier wieder einen Wartungsbetrieb aufzubauen. Also das war halt eher in der Richtung gewesen. Und wie gesagt, nicht aus der Not heraus, das wäre definitiv das falsche Wort, aber halt aus dem Marktsegment, was sich geboten hatte, haben wir halt ein Luftfahrtunternehmen gegründet.
Was siehst du so als Herausforderung an der Arbeit? Also gerade jetzt als Selbstständiger, dein eigener Chef sein, eher die Kunden, eher Mitarbeitergewinnung?
Aktuell ist es eher Mitarbeiterfindung. Mhm. Also aber es betrifft alle Luftfahrtbetriebe, also nicht nur jetzt uns, entsprechende Mitarbeiter halt zu finden. Gerade jetzt im Luftfahrtmarkt ist natürlich auch während Corona der Personalbedarf erstmal stark gesunken. Bei uns ist er immer relativ konstant geblieben. Nur jetzt, nachdem natürlich die kommerzielle Luftfahrt wieder massiv angezogen hat, wird der Markt auch wieder deutlich leerer. Die Leute wollen doch nochmal wieder zurück in die große Luftfahrt wechseln, weil die kleine natürlich doch nochmal von der Arbeit her eine komplett andere ist. Aber ich sag mal, aus unserer Sicht besteht dort aktuell die größte Herausforderung, Leute zu finden, die Lust haben, an diesen kleinen Luftfahrzeugen zu arbeiten, und einfach da halt das Personal zu finden, was dieses technische Verständnis auch mitbringen will.
Was sind denn die Vorteile für jemanden, der jetzt eher in der kleineren Fliegerei beschäftigt ist? Also es ist natürlich schon so, dass du zum Beispiel, wenn du hier bist, wahrscheinlich Schichtdienst musst du jetzt zum Beispiel nicht machen, ne?
Genau, also wir haben keinen Schichtdienst bei uns, was nicht heißt, dass es den nicht zwischendurch auch mal geben könnte. Gerade wenn halt der Hof voll steht, kann man drüber reden. Das ist dann aber eine Individualabsprache. Wir sind natürlich deutlich familiärer. Also als kleinerer Betrieb sind wir aktuell 12 Leute und können uns natürlich besser absprechen. Es ist bei uns auch eher so, dass man näher vielleicht noch am Gesamtsystemflugzeug dran ist, als halt wirklich an Einzelsystemen der großen Luftfahrzeuge.
Ja, also ich kann mich auch daran erinnern, Flo und ich, wir haben ja auch mal ein Praktikum gemacht in so einem Wartungsbetrieb, Schülerpraktikum. Und da fand ich das immer total komisch, weil ich war die erste Woche in so einer Triebwerkskomponentenwerkstatt. Und da hattest du dann sitzt du halt vor so einer ECU oder so einer Electronic Control Unit da vom Triebwerk und schraubst da halt dran rum, aber so einen richtigen Bezug zum Luftfahrzeug hast du eigentlich gar nicht mehr, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt schon mega interessant ist, wenn du halt, was du schon sagst, so ganz viele Sachen machen kannst, ne? Also egal, ob das jetzt Propeller tauschen ist oder, keine Ahnung, irgendwelche Ölwechsel, und das hast du wahrscheinlich in der großen Luftfahrt dann doch nicht. Und die Typenvielfalt ist natürlich auch da, ne?
Genau.
Total viele verschiedene Flugzeugtypen. Und ja, wenn du halt bei einer, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel bei EasyJet arbeitest oder so, wirst du halt wahrscheinlich nur 320 machen, ne? Weil mehr haben die halt nicht.
Genau, ja. Zum Beispiel. Und wie gesagt, bei uns unterschiedlichste Muster. Mhm. Man kann überall mal mitfliegen zum Beispiel auch noch.
Ja.
Aber ja.
Und also, ich habe im Hangar drüben auch einen Grill gesehen. Also es könnte sein, dass ab und zu auch mal die eine oder andere Bratwurst auf den Grill schafft. Gern auch vegan. Alle Veganer. Und Mädels natürlich auch immer gern gesehen, für die es interessiert, ne?
Büro- auf jeden Fall. Liebhaber.
Büro-Liebhaber, genau
auch. Also ich hätte jetzt auch nochmal vielleicht ganz kurz so zum Abschluss das abgerundet. Also was bietet Skyfox Maintenance jetzt an, wenn ich mein eigenes Flugzeug habe? Was macht ihr so alles?
Tätigkeiten, was nehmt ihr vor?
Wir waschen ihr bestes Stück und polieren es am Ende auf. Kann man zum Beispiel so zusammenfassen. Aber wir fangen wirklich vorne am Propeller an und hören hinten am Heck auf. Also wir bieten die generelle Kontrolle an halt von Luftfahrzeugen. Also wie gesagt, die sogenannten Scheduled Maintenance Parts. Mhm. Aber auch bis hin zur kompletten Modernisierung. Also wenn man so einen älteren Flieger hierher bringt, der noch die Rundinstrumentierung hat und möchte da neue Elektronik rein verbaut haben, dann machen wir auch das zum Beispiel. Sind Authorized Garmin-Dealer zum Beispiel, die spielen gerade bei uns in der kleinen Luftfahrt eine sehr große Rolle. Hm. Dürfen also auch sämtliche Geräte von Garmin verbauen, verkaufen, machen sehr stark Support für den Bereich Garmin, auch für Software, für irgendwelche Probleme, machen da viel Lösungsfindung, machen aber auch viel Fehlerbehebung, Fehlersuche zum Beispiel auch.
Ja.
Gerade wenn jemand mal ein Problem hat oder sowas mit seinem Flieger, kann es dann natürlich einen Moment dauern, auch gerade in der aktuellen Zeit, aber auch da sind wir sehr stark, Fehlersuche zu betreiben.
Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr war das ja, da wart ihr durchaus auch ein bisschen weiter entfernt von Hildesheim, weil ihr da tätig wart und habt ein Flugzeug sozusagen vom Acker geholt. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja.
Genau,
also letztes Jahr. Weiß nicht genau, wie viel ihr über den Fall da erzählen könnt, aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also es geht ja auch über die Grenzen von Hildesheim hinaus. Also du kannst ja theoretisch, wenn also, du dein Flugzeug woanders kaputt machst.
Das weiteste Entfernte, was wir hatten, war tatsächlich nach Sasuhoq gewesen, also Grönland.
Ah ja, stimmt, das war ja.
Wo ich letztes Jahr hingeflogen bin, um einen Flieger wieder fit zu machen, der witzigerweise jetzt gerade auch zur planmäßigen Kontrolle einmal hier ist.
Mhm.
Und war ein total blöder Fehler. Der Starter war kaputt gegangen. Den hatten wir zwar per Express da hochbekommen und wurde von einem anderen Team getauscht, aber dennoch war der Fehler nicht weg, dass nämlich der Starter die ganze Zeit über anzog.
Hm.
Und da war es dann tatsächlich so, dass gefühlt ein 3,50 Euro Konrad-Schalter einfach kaputt gegangen ist, der natürlich dann aber, ich glaube, 450 Euro oder sowas kostet, wenn man ihn beim Hersteller bezieht.
Hm.
Was natürlich umso ärgerlicher war, weil nach Sasuhoq ist gar nicht so einfach zu erreichen.
Also, you don't say. Also für die Leute, die nicht wissen, wo das ist halt auf Grönland. Also ein bisschen komplizierter hinzukommen.
Genau, deswegen. Und es geht tatsächlich so alle 2 Wochen ein Linienflug dahin. Deswegen war so die Intention, diesen Flieger da mit allen Teilen fertig zu bekommen, relativ zügig auch irgendwie da gewesen, weil morgens kommt der Flieger da an und nachmittags geht der weg. Und man hat jetzt nicht so die Intention, wenn ein Teil fehlt, da 2 Wochen auf Grönland zu bleiben.
Ja, das glaube ich, da gibt es schönere Orte auf der Welt, ja, das stimmt. Ja, und es ist ja auch einiges im Gange bei Skyfox Maintenance. Also ihr arbeitet ja an der Zulassung jetzt auch, um kommerziell Wartungsarbeiten durchführen zu dürfen. Das heißt auch so Flugschulen und so weiter, die jetzt was Größeres haben, die können demnächst auch nach Hildesheim gerne vorbeikommen. Oder also Flugschulen geht ja im Moment jetzt auch schon teilweise, ne? Aber ich meine jetzt so genau. Richtig kommerzieller Flugbetrieb und auch ein bisschen größere Maschinen noch. Und ja, es ist ja auch eventuell geplant, so ein bisschen in diesen Camo-Bereich reinzugehen. Also es ist auf jeden Fall, wenn ihr euch hier für, insbesondere jetzt hier vielleicht für eine Ausbildungsstelle oder für eine Arbeit als Techniker oder so interessiert, sehr viel hier im Gange und es passiert sehr viel. Und Felix und ich sind ja auch hier regelmäßig so ein bisschen mit involviert und kriegen hier ein paar Insights. Und also es ist wirklich sehr spannend. Man kriegt hier sehr viel mit, weil es halt eben ein relativ kleines Unternehmen ist mit einer großen Bandbreite, aber an Arbeiten, die hier durchgeführt werden. Also man kriegt da wirklich ja einen sehr guten Einblick in diesen Bereich Luftfahrt und kriegt sehr viel mit. Sehr viele coole ja Dinge einfach, die man da erfährt. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall alle rechtschaffend müde. Es war echt ein langer Tag. Wir sind jetzt seit 12,5 Stunden hier auf diesem Gelände mit unterschiedlichen Arbeiten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Italiener und lassen uns dann noch eine schöne Pizza schmecken. Zum Abschluss, möchtest du noch irgendwas erzählen oder hast du noch was zu sagen, ehe wir dich jetzt entlassen in die den wohlverdienten Feierabend.
Entlassen werden. selbst und ständig, das könnte man vielleicht noch zur Selbstständigkeit sagen. Also da vielleicht einfach, um vielleicht deine Frage doch so zu beantworten, was so die Selbstständigkeit ausmacht. Du bist tatsächlich fast 24 Stunden Ansprechpartner für die Kunden, weil sie halt selber Betreiber sind, weil sie selber Pilot sind. Und das kam in der Vergangenheit sogar schon mal vor, dass man doch mal nachts um 2 oder 3 ans Telefon gegangen ist, weil irgendwo auch ein Kunde stand und dem der einfiel, ich könnte ja mal nachts um 2 anrufen und mal fragen, ob du morgen mal das Liga-Fit machen kannst. Kam auch vor. Also gibt's auch, ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht, können wir ja so stehen lassen.
Hm.
Aber da lässt sich noch viel weiter darüber philosophieren.
Na gut. Ja, schönes Schlusswort. Felix, will noch was sagen?
Nee, mir ist so wichtig, erstmal danke zu sagen, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jede Zeit gerne.
Jederzeit ist gut. Wenn ihr natürlich Fragen habt an Moritz, wenn euch das interessiert, ihr findet Skyfox Maintenance zum Beispiel auf Instagram, sky-foxmaintenance. Natürlich auch bei Google, Website, LinkedIn, hast du schon gesagt, bei
über
Xing,
euch zu
Facebook,
die Frage genau. Weiterleiten.
Wir sind natürlich auch weiterhin bei Instagram, Fensterplatz. Fensterplatz-Podcast bei Instagram. Wir werden Skyfox Maintenance da natürlich verlinken und ja, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das spannende Gespräch und für die Insights, weil ich glaube, Technik ist tatsächlich auch ein Bereich, der sehr zukunftsträchtig ist, weil ja, ich denke,
uns wird es mindestens ganz so lange geben,
denke ich auch,
ja, und zur Not gehen wir in die Raumfahrt.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen, also zukunftsträchtiger Job, sehr umfangreich, sehr spannend. Wenn euch das interessiert, dann habt ihr heute mit Sicherheit viel dazugelernt. Vielen Dank und fürs Zuhören und ja, ich sage mal Tschüss aus Hildesheim.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Tschüsschen.